Hier ist wieder die Eishockey-Show, powered by Sport1. Schön, dass ihr dabei seid. Die DL ist gestartet. Das erste Wochenende liegt hinter uns. Und wenn ich richtig gerechnet habe, müssten vor uns noch weitere 50 Spieltage in der deutschen Eishockey-Liga liegen, in der Hauptrunde. Und die Sportfuzis sagen erstmal klasse, dass ihr auch diesmal beim Podcast dabei seid. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert das Ganze. Könnt ihr jederzeit tun auf allen gängigen Plattformen. Oder ihr schaut einfach mal bei Sport1 dabei. Da gibt es die Seite sport1-podcast.de. Da gibt es auch alles Wissenswerte rund um dieses schöne Talkformat. Die Sportfuzis, zum einen der Mann, der vier Dinge gleichzeitig kann und alle gleich schlecht. Rick Goldmann ist da.
Danke.
Warum lachst du so blöd?
Schaut mir bei Sport 1 dabei. Weiß nicht, was der Satz heißt, aber.
Ach so, vorbei, aber die sind auch dabei.
Möchtest du nochmal anfangen?
Nee. Das gehört zu meinem Geschäft. Da muss man drüber gehen über Sprechfehler.
Stimmt.
Wer weiß es besser als Basti Schwele, den ich auch vorstellen müsste, als den Mann?
Die.
Was? Der, die? Wenn er vom Friseur seines Vertrauens kommt in München, dann sieht er so jugendlich aus wie in seiner Jugend nie, würde ich vorstellen.
Das ist richtig, tatsächlich. Ja. Vielen Dank.
Immer gut gestylt, der Hairstyle, Basti Schwele.
Warst du denn auch mal bei dem Friseur?
Ich gehe da auch hin, ja. Ist der Bash Club in München.
Aber jetzt mal, warum schaut er so aus und du so?
Weil ich lange nicht mehr da war.
Okay.
Ja. Ja, und diese Stimme gehört dem Mann, der abgebrannt auf dem Land lebt und dem.
Liegt, ist das richtige Wort.
Und dem Begriff Doggy Style eine völlig neue Bedeutung gibt. Sascha Bandermann. Hallo Sascha, hallo.
Das beleidigt er sich schon selbst, der braucht man gar nicht mehr.
Und begrüßt sich auch noch selbst, wie geil ist das denn?
Hallo Sascha Bandermann.
Das kann nur der Wendler oder meine Wenigkeit. Oh. Und da habe ich es wieder untergebracht, meine Wenigkeit, was ihr so gerne hört, das Wort.
Ja, wobei ich jetzt Familienverhältnisse muss ich ganz kurz, wenn du dich über den Wendler selber ins Gespräch bringst, gibt es da Parallelen?
Nein, gibt es keine.
Okay,
griechischer Hund?
Doggy Style ist auf deinen griechischen Hund.
Genau. Es hat eigentlich damit zu tun, dass ich ja schon jemand bin, der auf Kleidung Wert legt, aber ich merke mittlerweile, mein Style geht so in die Richtung Doggy Style, weil wenn du feststellst, es wird morgens
wieso hast du Hundetüten,
auf der Wiese matschig, da kannst du halt nicht mehr im guten Style rausgehen, weil das sieht nachher aus wie, ja, schon viermal gebraucht.
Also ich sag dir eines, das Einzige, was mich da an Hund erinnert, ist, du kennst dir kein Tütchen, ich würde mit deinem Hemd
ja, die habe ich immer dabei.
Die Hundekacke aufsammeln.
Ja.
Das wäre das Einzige.
Bin ich Profi schon drin.
Nee, mit deinen Kleidungsstücken, aber ansonsten sehe ich da wenig.
Nun ja, Eishockey. Hund zur Seite, es geht um Eishockey.
Sind schon wieder gute 5 Minuten vorbei.
Was erwartet euch? Wir feststellen wie immer viel Unsinn, vor allem von Rick Goldmann. Wir bringen unsere kleine Hollywood-Show auch nach Bremerhaven zum Tabellenführer und wir checken die Lage der Hauptstadt, würde ich sagen, in Berlin. Berlin, wir podcasten nach Berlin. Womit wollen wir anfangen? Was war los am Wochenende? Erstmal eure Einschätzung, Männer.
Ja, es wurde Eishockey gespielt wieder und ich... Ach, freue mich tatsächlich und das hat mich schon mitgerissen, wie das erste Wochenende.
Du hörst dich auch so an.
Ja, warte mal. Verzeihung.
Der Enthusiasmus, der kommt richtig aus deiner Stimme raus. Die Begeisterung.
Ja, siehst du.
Die war aber tatsächlich da, weil Basti und ich haben letzte Woche das erste Mal die Konferenz machen dürfen.
Wie war das überhaupt? Lass mich mal teilhaben. Ich habe es ja gesehen, aber wie war es, wenn man es selber macht?
Das ist halt wirklich so, das kann andauernd alles passieren, was auch gleich passiert ist, weil nach 20 Sekunden haben wir bereits 2 Tore gehabt.
Ja, und da waren wir aber noch in der Gedenkminute in Berlin.
So, das heißt, wir sind da rausgekommen für Hartmut Niklas, der Gedenkminute, wo der Film gelaufen ist und dann haben schon 2 Tore letztendlich gewartet. Das ist natürlich ein Einstieg, wo schon mal ziemlich viel los ist und auch danach ist es Schlag auf Schlag gegangen. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht, muss man sagen. Insgesamt auch die Tore zu sehen, haben wir viele Parallelen gesehen bei den Toren, die gefallen sind. Sehr viele mit einem Pass vom hinteren Tor, von hinter der Torlinie, schnell in Slot rein, wo die Tore erzielt wurden. Insgesamt am ersten Wochenende 40 Treffer. Also das hat schon Spaß gemacht, richtig gerumpelt. Und am ersten Wochenende muss man auch sagen, wenn man auf die Tabelle schaut, du hast überraschend, weil Bremerhaven da oben steht. Bremerhaven ist noch nie ganz oben gestanden in der Tabelle der deutschen Eishockey-Liga.
Im vierten Jahr jetzt der Zugehörigkeit zur Liga zum ersten Mal tatsächlich Tabellenerster und 120 Minuten ohne Gegentor. Nicht so schlecht.
Das ist mal eine Ansage von der Küste da oben.
Ja. Es ist definitiv. Also ich meine, 2 Shutouts, Pöpperle, die haben schon ein paar Abgänge gehabt wieder, aber sie haben dieses Mal auch ganz wichtige Spieler behalten können, die regelmäßig gescored haben. Also in Verteidigung auch, wie zum Beispiel Michael Moore. Ein paar anderen hat man ihn schon wegkauft, aber Max Sängerle, der war letztes Jahr, glaube ich, Topscorer bei denen, der ist auch geblieben im Sturm. Also da sind schon ein paar wichtige Stützen auch geblieben.
Urbas, Werlitsch, genau. Nicht zu vergessen.
Mauermann, der jetzt wieder.
Ja, die haben es halt jetzt wirklich geschafft, tatsächlich ihren Stamm auch aufzubauen und zu behalten. Und das ist ja auch was wir immer wieder sagen, eine Meistermannschaft muss erstmal aus einem Stamm bestehen und den haben die Mittel, also Meisterschaft jetzt nicht, aber so sind gute Teams gebaut. Nicht über eine Saison oder einen Sommer, sondern das dauert schon ein bisschen. Und jetzt haben die ihren Stamm dort gefunden und halten können und das merkst du, glaube ich, schon.
Ja, trotzdem ist es immer ein sehr spannendes Thema, wenn man auf Bremerhaven zu sprechen kommt. Das nächste ist eigentlich relativ zügig dann das Thema. Guck mal, da spielt eigentlich gefühlt gar keiner drin, der in Deutschland das Eishockeyspielen gelernt hat. Das muss man eigentlich schon auch immer dazu erwähnen. Also es ist
mit der U23-Regel jetzt sind welche dabei, ja?
Ja, man muss sich das halt unterschiedlich anschauen. Ich als ehemaliger Nationalspieler würde es anders bewerten, ja, aber ich bewerte es auch in beide Richtungen. Ich würde es erstmal so bewerten, dass ich finde, dass das natürlich für die Nationalmannschaft wenig Nachhaltigkeit bis gar keine hat. Ja, da bringt es wahrscheinlich das deutsche Eishockey keine weiter. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz klar sagen, das sind die Regularien. So sind die. Die werden ganz normal ausgenutzt und letztendlich können sich die Clubs nicht beschweren, weil die kaufen ihnen dann regelmäßig die Spieler weg. Das ist das Erste.
Das ist auch das Argument, was Alfred Prey gerne da anbringt. Ne? So ja. Nach dem Motto, dann dürften die ja auch unsere Spieler nicht kaufen. Ja.
Das Zweite ist, man muss ihnen einfach Respekt geben. Wenn sie zweimal so gewinnen, 6-0, von den Toren her auch und da oben stehen, dann muss man ihnen einfach Respekt erstmal geben für die Art und Weise, wie sie spielen. Anscheinend war am ersten Wochenende keiner besser. Da gehört erstmal sportlicher Respekt hin. Das kommt dazu. Und ja. Die haben natürlich auch die Fans, die das da oben absolut mittragen. Da ist die Halle fast jedes Mal mit fast 4.700 Leuten voll. Also das ist natürlich auch was da, wo das Ganze funktioniert.
Und du kannst ja auch mit viel Geld viel Schlechtes machen, auch viel Gutes. Mit wenig Geld viel Gutes zu machen, ist vermutlich die schwierigste Aufgabe, behaupte ich mal. Und der stellen sie sich jedes Jahr. Sie haben geschätzt immer den geringsten Etat der Liga. Gibt ja das nicht so richtig öffentlich. Von daher ist es aber immer so, dass Bremerhaven ganz unten ist in diesem Ranking. Und von daher gebührt denen schon immer Respekt, finde ich, weil die Art und Weise, wie sie das dann doch hinkriegen, lassen wir das Thema, was du jetzt mal gerade gesagt hast, außen vor. Finde ich, schaffen sie es doch immer wieder, eben auch Spieler zu holen, die funktionieren, die auch in diesem Gefüge und da oben in dieser Eishockey-Stadt funktionieren. Und das finde ich schon auch beeindruckend, weil der Markt für Bremerhaven sicherlich deutlich kleiner, als wenn du mit ein paar Scheinen mehr wedelst.
Und ich finde halt auch, das zeugt halt von sportlicher Kompetenz, ja. Was dort herrscht, weil die holen halt immer wieder richtig gute Spieler. In die DEL. Das muss man schon sagen.
Wollen wir dann gleich mal nachfragen bei jemandem, der dafür seit Jahren inzwischen mitverantwortlich ist.
So sieht's aus und deshalb würde ich sagen, rufen wir mal beim Trainer an. Thomas Popisch.
Oh, das klingt gut.
Popisch?
Ja, hier ist die Eishockey-Show, powered by Sport 1. Coach, Grüße an die Küste. Ja,
Grüße.
Der Basti, der Rick und Sascha Bandermann, wir sind hier und wollen ein bisschen sprechen über das erste Wochenende. Wie ist es erstmal? Wie ist die Gefühlslage?
Gut. Soweit gut. Eine gute Trainingswoche. Und natürlich immer alles ein Tick leichter, wenn man ein gutes Wochenende hatte. Aber nee, also eigentlich eine normale Trainingswoche. Trotzdem natürlich eine gute Stimmung im Team.
Thomas, du hast auch gesagt, du kannst dich nicht dran erinnern. Entschuldigung, hallo erstmal, Basti hier.
Ja, grüße dich.
Du hast auch gesagt, du kannst dich nicht erinnern, jemals an einem Wochenende kein Tor kassiert zu haben. Und hast auch gesagt, ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren. Ist dir persönlich die Mannschaft schon ein bisschen zu weit vielleicht für einen Saisonbeginn?
Nein. Die Grundmeinung ist natürlich nicht viel falsch gemacht, wenn man kein Tor, aber trotzdem. Wenn wir uns beide Spiele genauer anschauen, dann sieht man auch deutlich, dass auch in Düsseldorf, der ja ein sehr enges Spiel war, es hätte wirklich in beide Richtungen gehen können, waren zwei starke Torhüter, zwei Mannschaften, die gerade im ersten Spiel sehr viel Wert auf Defensive gelegt haben, vielleicht auch die Eisqualität nicht so stark war, dass das Offensivspiel ja immer weiter vorangetrieben werden konnte. Und gegen Berlin, auch das Ergebnis täuscht, glaube ich, ein Deck über Deutlichkeit. Gerade im ersten Drittel, Berlin ist stark rausgekommen, haben wir auch ein paar Chancen sich erarbeitet. Aber wir haben kompakt gestanden und ein paar Sachen, die wir eben vor dem Spiel angesprochen haben, gut umgesetzt. Dieses, selbst wenn wir bei uns mal ein Fehler passiert, dass meine Absicherung da ist und die war da gewesen. Und dann in entscheidenden Momenten auch die Tore vorne verwertet. Und das sind aber ganz enge Spiele gewesen, eigentlich vom Spielverlauf her. Und hinten raus kann es auch ein bisschen in die andere Richtung gehen, aber wir waren eigentlich das, was wir uns für das erste Wochenende vorgenommen haben, dass wir als Mannschaft zusammenstehen, zusammenwachsen, ein bisschen die kleinen Sachen in dieser Zone besser machen als das Wochenende davor bei unserem eigenen Turnier. Die Sachen haben schon sehr viel besser geklappt.
Jetzt, wenn man euch mal so anschaut, die letzten Jahre und draufschaut, die Spielweise, und man spricht auch mit Spielern vom gegnerischen Team, dann sagen die oft, boah, Bremerhaven ist so unangenehm zu spielen. Wenn ich mir das anschaue, sehe ich, wie du es gerade gesagt hast, defensiv ist da definitiv eine Stärke da, aber offensiv, ihr seid unheimlich kreativ, ihr habt letztes Jahr auch die drittmeisten Tore erzielt. Wie kriegst du das hin, jetzt auch so schnell diese Eingewöhnung für die neuen Spieler, dass die Kreativität vorne erhalten bleibt, aber dass die defensive Stärke da ist?
Auch da ist manchmal, glaube ich, so, ich will nicht sagen, ein bisschen manchmal glückliche Führung, ob zwei passen. Ich meine, man hätte im Vorfeld gedacht, eher Friesen passt zum Beispiel eher vielleicht zu Werlet und Owas im letzten Jahr. Und zum Schluss hat sich herausgestellt, er hat doch viel besser mit Feser harmoniert und mit Nehring im letzten Jahr. Das haben wir natürlich, oder die Sache haben wir gleich fürs neue Jahr mitgenommen, mit Feser weiter zusammen, probiert da jetzt meine Kuha vielleicht einen anderen einzubringen. Wir versuchen, das ist jetzt immer der Versuch, den man das sagen, okay, wir wollen relativ geradlinig spielen und die Spieler vorne in der offensiven Zone, die haben Talent. Da ist viel auch Kommunikation, wo die Spieler untereinander reden sollen, dass sie Lösungen finden, aber die Struktur sollte ja davon ausgehen, dass du in der defensiven Zone sehr gut stehst, in einer neutralen Zone die Räume eng machst, dass du nicht so viele Schüsse und dann vielleicht wirklich versuchst, die Spieler, die Kreativität, die sie haben, denn auch miteinander zu kombinieren, dass sie die dann ausleben und dass sie auch Räume schaffen. Aber es ist viel im Vorfeld überlegt man sich, was man alles machen kann und zum Schluss hat man vielleicht ganz andere denn Leute auf dem Eis, die man vorher nicht hatte. Aber ich glaube, über längere Sicht haben wir sehr viel auch schon immer eingespielte Pärchen. Ich meine, Kirk Huten, Bauermann ist jetzt dazugekommen, Berlitsch, Obers, die sich schon Jahre kennen. Also vom Prinzip her favorisieren wir schon, das war eigentlich Spieler, die sich schon wenigstens zwei Spieler immer im Sturm, die schon länger harmonieren oder wo man sieht, dass sie harmonieren und darauf dann auch, dass man eine dritte Person dazu nimmt.
Thomas, wir haben auch gerade schon im Vorgespräch über Bremerhaven ein bisschen gesprochen und philosophiert und haben auch gesagt, Mensch, das ist einfach gute Arbeit, die da seit Jahren jetzt abgeliefert wird. Du bist jetzt seit, ich glaube Anfang 2016 Trainer in Fishtown. Ich meine, ihr habt jetzt drei DL-Saisons, die hinter euch liegen, dreimal Playoffs. Wie bewertest du so die Art und Weise auch, wie die Arbeit in Eishockey Deutschland von euch wahrgenommen und beurteilt wird?
Erste Jahr müssen wir ja ganz klar sagen, und da wussten wir selber nicht, wo wir stehen. Wir hatten ja eine Mannschaft mit einem Neuanfang, so auch für die zweite Liga. Ich denke, das war 15 neue Spieler, die wir eigentlich gewähren wollten. Und dann kam der Lizenzkauf von Hamburg und wir haben nochmal 5 Spiele nachverpflichtet. Man wusste gar nicht, wo wir stehen. Da war es natürlich über Emotion, Leidenschaft, so ein bisschen auch den ganzen Standort mitnehmen. Trotzdem haben die Spieler dann auch gemerkt, dass immer wieder was geht. Und so hat sich dann die Sache entwickelt und war vielleicht für uns auch immer ganz gut, dass von außen im ersten Jahr, das ist der Erste, der eigentlich Letzter ist. Mit dem Image haben wir eigentlich sehr gut leben können. Und dann wurde uns prophezeit, dass das zweite Jahr das Schlimme ist. Und waren wir jetzt schon, glaube ich, gesehen. Und dann hatten wir auch Spieler da, die dann wirklich auch selber gemerkt haben, dass in der Liga auch bestehen können und wenn einige Sachen passen, dann die Leute umsetzen. Und so haben wir jetzt, glaube ich, Stück für Stück reingearbeitet und ich denke schon, dass wir heute in der Liga einfach als Hockey-Standort schon wahrgenommen werden. Wir werden immer mit den unteren Mannschaften da konkurrieren, aber die Voraussetzungen, die werden sich ja nicht ändern. Man wird nie mit Mannheim, München, Eisbären oder Ingolstadt oder dergleichen finanziell konkurrieren können, aber die Arbeit, die dann gerade in dem unteren Bereich gemacht wird, und ich erinnere vielleicht vor 10 Jahren auch Augsburg mal dann so ein Coup gelandet hat, Iserlohn hat 3-4 Jahre auch, ich sag mal, ist weit gekommen, auch mal Halbfinale, und Sachen, die sind dann auch oben möglich, nur auf Dauer, und da muss man einfach ganz, ganz klar sagen, muss es immer eine stabile Mannschaft aufs Eis zu bringen, die auch in den nächsten Jahren mit dem Lichtabstieg dann darum zu kümmern.
Ist das jetzt ein Vorteil für dich oder überhaupt für die Mannschaft, dass man, wir sprechen immer davon, dass man, oder unsere Philosophie ist so, dass man immer einen Stamm braucht, um auf Dauer auch gut zu sein. Jetzt hast du zum ersten Mal ja wirklich deinen Stamm beieinander, ein paar Spieler, die auch jetzt schon im dritten oder im vierten Jahr so mit dabei sind. Ist das wichtig, dass du wie du sagst, immer Pärchen hast und dann nur noch ergänzen praktisch musst, und ist es dann nicht mehr so schwer, auch die richtigen Spieler vielleicht für dein Team zu finden?
Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die ich viel entscheidender halte, ist, wenn du einen starken Kernchor hast, dass dir auch die Werte vorgibt. Wenn da neue Spieler reinkommen, dass die dann auch ganz klar wissen, hier steht das Team im Vordergrund, hier ist der Teamgedanke, das sind unsere Sachen, die wir hier vorgeben. Und nicht der einzelne Spieler, der vielleicht auch den Unterschied machen soll, aber trotzdem sich immer unterordnen sollte und immer der Teamgedanke im Vordergrund stehen. Das ist natürlich mit einer Mannschaft, die dann auch schon länger da sind und für mich eigentlich einer, der wirklich riesen Anteil hat daran, ist Mike Moore, der die Kabine eben unglaublich stark im Griff hat und auch den einen oder anderen Spieler in den letzten Jahren dann auch schon mal den richtigen Weg gezeigt hat.
Jetzt ist natürlich auch immer Thema, nicht nur von ehemaligen Spielern wie bei mir, sondern insgesamt von der Presse, das Thema, wenn es über Bremerhaven geht, oh, da sind unheimlich viele Spieler da, die in Deutschlands Eishockey-Spiel nicht gelernt haben. Haben aber den einzigen deutschen Trainer in der deutschen Eishockey-Liga. Wie nimmst du das eigentlich selbst wahr, dieses Thema, und wie stehst du dazu?
Es gibt immer diese zwei Sachen. Die erste, dass da die Jungs, die Eishockey spielen in Deutschland, nicht gelernt haben. Kann ich verstehen, dass da viele, dass sie das auch kritisch sehen. Die Sache ist aber auch da deutlich zu sagen, ist der Weg, den Bremerhaven nur beschreiten kann, zurzeit, da müssen wir auch sagen, zurzeit, um wirklich da zu überleben. Hier oben das ganze Umfeld um Bremerhaven, 150, 200 Kilometer entfernt, gibt es eigentlich keinen Nachwuchsverein. Da gibt es keine Jugendspieler, keine 17-, 18-jährigen Spieler, die eigentlich wirklich irgendwann diesen Sprung schaffen kann. Und da komme ich vielleicht auf das Zweite. Wenn wir uns in Deutschland um dieses Eishockey Gedanken machen müssen, müssen wir auch diese regionalen Voraussetzungen ausleben. Ich werde natürlich selten mal einen 17-, 18-jährigen Nachwuchsspieler auch für den Nachwuchs hier aktivieren können, weil der vielleicht irgendwo Schule hat, weil er das noch hat, weil er das noch hat. Da sind eben andere Ruhrgebiete mit 5-6 Vereinen, mit DL-Vereinen, mit DL-2-Vereinen, mit Oberliga-Vereinen, haben andere Voraussetzungen. Ob ich jetzt der einzige deutsche Trainer bin, ist jetzt für mich natürlich persönlich nicht entscheidend. Also wir haben natürlich hier, glaube ich, die Trainer, die großteils arbeiten, haben ja auch 10, 12, 15, 20 Jahre in Deutschland gespielt, bearbeitet. Wo die Grenze ist, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt deutsche Trainer haben. Ich glaube, es kommt eher auf die Qualität drauf an. Und wenn wir Trainer haben, und da lerne ich auch gerne, wenn ein Trainer aus Skandinavien oder aus Nordamerika kommt und macht unser Eishockey in Deutschland besser, dann werden wir doch nicht Nein sagen.
Thomas, du hast ja jetzt gerade angesprochen, aber vielleicht dann nochmal den Übertrag sozusagen auf deine Person. Weil das natürlich auch mal ein Kritikfeld ist, wie Rix eben schon angesprochen hat, keine deutschen Spieler, wenn man so will. Inwieweit bist du vielleicht auch aufgrund auch deines sehr besonderen Lebenslaufes weniger anfällig auch so für Störgeräusche, für Neid, für vielleicht auch Unzufriedenheit in der Situation, wo der ein oder andere Spieler oder Trainer vielleicht sagen würde, du, hier mit dem geringen Budget, also das mache ich jetzt ein Jahr, aber mehr auch nicht, und aus der Situation will ich jetzt nichts Großes aufbauen, sondern ich etabliere mich und dann bin ich vielleicht auch weg. Hat das ein bisschen auch mit der Art und Weise, wo du herkommst, zu tun, dass du vielleicht das auch gerne machst, mit so einem Underdog-Team, so nenne ich es jetzt einfach mal, ohne despektierlich zu sein, da zu arbeiten?
Ja, Martin hat gerade gesagt, er ist auch nur Deutsch. Also ich war jetzt nur kurz zwischendurch.
Martin Hieranek hat sich eingeschaltet. Sehr gut, liebe Grüße.
Er hat gerade noch mal kurz einen Kommentar. Nein, was ich möchte, und ich glaube, das habe ich auch gerade vorher schon gehabt. Ich meine, das waren die ersten 3 Jahre in Weißwasser, 7 Jahre in Dresden. Ich hab's lieber, ob man die Chance mal hat, auch längerfristig Sachen zu machen. Längerfristig ist ja eben Job immer ein bisschen, will ich sagen, fertig oder manchmal auch blauäugig. Aber die Sache kam eigentlich in den letzten Wochen mal auf. Ob jetzt das nicht das Ziel sein muss, auch vom Trainer höher zu kommen und weiter zu kommen. Und das ist jetzt vielleicht auch nicht, ob das jetzt an meiner Vergangenheit liegt, weiß ich nicht, aber das ist ganz grundsätzlich. Also ich möchte irgendwo arbeiten, wo ich Spaß habe, wo ich Vertrauen habe in mein Umfeld, wo ein gutes Arbeitsklima ist. Und wenn das gegeben ist, versuchen wir das Beste umzusetzen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ehrgeizig genug sind, um zu sagen, wir wollen wirklich weiterkommen und Spiele zu gewinnen. Ja. Aber es gibt Trainer, die sagen, okay, mein erstes Ziel ist vielleicht DEL-Trainer, dann will ich zu einem von den Top-Teams gehen, dann will ich vielleicht Sturm-NHL-Trainer werden. Das ist alles in Ordnung. Aber da hat jeder oder sollte jeder seine eigene persönliche Philosophie haben und dann die auch versuchen umzusetzen. Mein Ziel ist es halt mehr, sehr wohlfühle zur Zeit ist in dem Umfeld. Und wenn ich mich da wohlfühle, würde ich jetzt nicht unbedingt für irgendeinen anderen kleinen Mehrwert verlassen, sondern ich denke, dass mir ganz gut tut, auch weiterhin zu lernen, dass wir mit Martin zu haben, auch mal wieder eine andere Sicht zu haben. Weil das ist ja das Nächste. Wir als Trainer, wir rennen ja jedes Jahr 8-9 Monate eigentlich in unserem eigenen Saft und sehr viele wenige Einflüsse von außen, wirklich Qualitätseinflüsse. Und da bin ich dann schon froh, dass dann auch vielleicht mal ein anderer Trainer oder ein anderer Co-Trainer kommt, wo man einfach einen neuen Einblick erhält.
Du Thomas, vielen Dank für diese Einblicke vom ersten Tabellenführer nach dem ersten Wochenende. ihr seid ja sicher auch stolz, zum ersten Mal das Bremerhaven in der DEL auf Platz 1. Und jetzt, das ist ja auch so ein altes Ding. Hast du die Tabelle ausgedruckt und aufgehängt?
Naja, also ich werde sie nicht ausdrucken und nicht aufhängen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Tabelle irgendwo ausgedruckt. Aber auch da, wir haben es ja ein paar Mal schon gehabt, die Tage, ist für den Spielertrainer, bei die ja arbeiten, ist es ein gutes Gefühl, überhaupt kein Thema, aber wir wissen ja alle, was hat er nach 2 Spieltagen für eine Aussagekraft. Und trotzdem, und da bin ich jetzt wieder bei dem trotzdem, für die Menschen hier in Bremerhaven und Umgebung, ist das viel wert. Und wenn es nur für eine Woche ist, dass die einfach sagen, Mensch, wir sind dabei, wir sind wieder da, die freuen sich, dass die Saison losgeht und du entfachst vielleicht wieder die Emotion, die Leidenschaft, die wir dann brauchen, auch von den Fans. Weil das ist einfach, die Jungs fühlen sich wohl, wenn die tagsüber irgendwo in der Stadt sind und die Leute kommen, klopfen ihnen auf die Schulter und sagen, ey, toll gemacht, super gemacht. Und hast du 6-mal verloren, dann kommen natürlich die anderen auch wieder und da hättest du ja mal schießen müssen. Oder das kennt ja jeder, der hat einfach ein besseres Gefühl. Und dieses Gefühl, das finde ich gerade nach dem ersten Wochenende, haben sich die Jungs verdient, weil sie wirklich hart dafür gearbeitet haben.
Trotzdem genießt es, bleibt ehrgeizig. Danke Thomas für die Ausführung und beste Grüße an die Küste, auch an Martin Iranek von uns allen.
Bis bald.
Ciao, danke. Danke, so, ciao.
Noch viel Spaß.
Danke,
bis
servus.
Bis dann,
tschüss.
Ciao.
Das war ein starkes Interview mit starken Aussagen, muss ich sagen.
Ja, allerdings.
Ja, der hat Meinung. Der Mann hat Meinung, muss man sagen.
Auch da, auch den kritischen Fragen letztendlich, das hat er gut beantwortet. Das ist die Art und Weise. Er sieht es auch differenziert. Das finde ich auch toll. Und letztendlich auch die Art und Weise, wie sie arbeiten, auch wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dass die auch vom Club schon hergehen und sagen, hör mal zu, sobald ein großer Club mitbietet bei Spielern, die ich möchte, sind wir zu 90% raus. Wir machen gar nicht mehr mit, wir gehen weg. Wir gehen dann zu anderen Spielern hin und legen unser Augenmerk dahin und wollen denen auch in dem Moment schon, wo wir sie eigentlich holen wollen, die größtmögliche Aufmerksamkeit geben. Und es geht dann weiter. Die versuchen sehr persönlich zu sein, die helfen vom Kindergartenplatz bis sonst was alles, damit sie da ein sehr familiäres Gefühl ist, sagen viele, aber wirklich komplett leben wirklich die ganze Organisation. Und damit haben sie einen anderen Weg. Also in allen Bereichen gehen die einen anderen Weg. Sie haben jetzt Erfolg gehabt, wie gesagt. Die Region steht auch dahinter. Also, tolles Interview.
Mir kommt da gerade noch eine Idee, Erik. Oh. Ja. Wenn der Thomas sich die Tabelle nicht ausgedruckt hat, wir zwei machen ja am Freitag wieder die zweite DEL-Konferenz beim Magenta Sport.
Ja.
Da ist mir eine Idee gekommen.
Und zwar?
Ja, mit der Tabelle.
Willst du sie mal ausdrucken? Oder
ja, was? Wir machen da was Schönes für Bremerhaven, glaube ich.
Okay, oder? Gut. Ja, bin ich dabei.
Also.
19:15
Uhr. Okay. Genau, 19:15 Uhr live, Magenta Sport.
Okay, Freitag. Dann gucke ich zu, wenn du jetzt schon geteasert hast. Ja. Aber ganz kurz, war es eigentlich, ich überlege gerade, ihr könnt mich korrigieren, war es der erste Coach bei uns in der Eishockey-Show? Am Telefon? Ich glaube schon, oder?
Ich sage jetzt mal ja.
Aber
ich glaube tatsächlich, ja, wir
haben jetzt auch
Spieler. Ja, eben, deshalb. Ansonsten, aber meine Festplatte ist auch eher so.
Nee, ein Sturmi haben wir
ja. Sturmi
haben
wir da.
Stimmt, ja.
Ja, doch nicht. Zweite.
Naja, Club und hatten wir vielleicht. Toni auch schon, Söderholm?
Ich glaube nicht vor der WM.
Hatten wir den nicht vor der WM.
Aber egal. Was ist sonst noch passiert am ersten Tabellen?
Ja, neben Bremerhaven hat ja München die optimale Ausbeute geholt.
Genau, nur zwei Teams tatsächlich.
Ja. Was sagt ihr zu denen? Also vor allem auch vielleicht zu
Justin Schütz und JJ Peterka.
Ja, das liegt natürlich momentan da. Die haben 2 Siege.
Ja.
Davon sind momentan Justin Schütz, der hat 3 Punkte gemacht, 2 Tore davon. JJ Peterka, 2 Tore, also 4 Tore, die 2. nach dem ersten Wochenende, muss man jetzt auch erst auch immer dazu sagen, ja, die bisschen Erfahrenen, die geholt wurden mit Roy, Gugula, Borg, die haben gemeinsam einen Punkt nach dem ersten Wochenende. Sagt überhaupt nichts aus, kann komplett noch ändern, aber ich finde es trotzdem interessant, weil wir haben ja auch gesagt gehabt bei München, und das glaube ich wirklich, das tut ihnen gut, wenn ein bisschen junge Leute reinkommen, die erstmal Schnelligkeit reinbringen, die aber einen anderen Verdrängungskampf auch bringen. Weil wenn du einen jungen Spieler in der Mannschaft reinbringst, schiebt er von quasi von null, der ist gar nicht da auf dem Zettel, kompletter Gefüge möglicherweise auseinander, optimalerweise. Das bewegt die ganze Mannschaft, das kann die ganze Mannschaft weiterbringen. Wenn du erfahrene Spieler holst, die holst du eigentlich schon auf gewissen Positionen, die wissen den direkten Gegenspieler, wo es gegen die Eiszeit geht, wo du besser sein musst oder nicht. Das heißt, da sind dann quasi nur Verdrängungskämpfe in Form von, bin ich in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe?
Oder vielleicht Überzahl, Unterzahl,
genau,
irgendwie sowas.
Kriege ich 2 Minuten mehr Eiszeit oder 2 Minuten weniger Eiszeit? Aber sowas kann komplettes Gemeinschaftsgefüge mal ein bisschen neu aufrütteln. Und ich glaube vor allem auch von der Geschwindigkeit, so wie sich Eishockey entwickelt hat, braucht jede Mannschaft momentan junge Spieler. Eishockey ist schneller geworden, du brauchst die jungen Spieler, die haben mehr Power drin, zum Teil, wenn sie gut ausgebildet sind natürlich, ist klar. Und das sind die zwei. Insofern freut es mich für die zwei Spieler.
Ich würde da nicht nur die zwei nehmen, ich würde den Luca Zitterbart auch mit dazu nehmen. Verteidiger, der fliegt ein bisschen unterm Radar dort, der aber auch schon Champions Hockey League mit dabei war, der jetzt auch in der Liga mitgespielt hat. Das sind natürlich die zwei auffälligsten. Aber Verteidiger, du weißt das selber, Rick, hast auch nicht die bist halt nicht der im Rampenlicht steht. Aber da musst du auch erstmal so mitspielen wie der.
Absolut. Und du hast, würde ich auch sagen, normalerweise von der Quantität, wenn die Spieler alle rauskommen, auch mehr Stürmer, die sich jedes Jahr anbieten, letztendlich reinzukommen in die deutsche Eishockey-Liga als wirklich Verteidiger. Aber auch da hoffen wir natürlich, dass das in Zukunft noch besser wird. Aber die zwei haben sich definitiv jetzt mal am ersten Wochenende ein bisschen ins Rampenlicht gespielt.
Genau, das ist natürlich dann direkt so ein Pressethema, aber die werden sicherlich auch ihre sportlichen Schwankungen haben.
Klar.
Dürfen auch übrigens, ne? Ist ja auch in Ordnung.
Und deswegen brauchst du auch Spieler wie Roy, Gugula, Borg, die müssen jetzt nicht die sein, andere hat, die erfahren sind, weil nur so macht es Sinn insgesamt mit einer guten Mischung. Das meine ich auch.
Das eine ergänzt das andere.
Absolut und macht es im Idealfall das Team besser. Und nur so bist du ein erfolgreiches Team.
Auf der anderen Seite, der Meister, auch schon mit einer Niederlage, was heißt auch schon mit einer Niederlage, aber zumindest nicht mit 100%iger Ausbeute gestartet. Mannheim mit der Niederlage gegen Köln. Köln haben wir ja, glaube ich, im ersten Podcast der Saison so ein bisschen eingeschätzt. Du hast, glaube ich, gesagt, Rick, das ist die Mannschaft, von der du vielleicht
viel
erwarten kannst oder erwarten wirst. Ja.
Unheimlich viel Potenzial. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die haben am ersten Wochenende schon ein paar Ausfälle gehabt. Für das haben sie ja sehr starkes Spiel in Mannheim gespielt. Also für das System, das Stewart spielen möchte, das haben sie schon gut umgesetzt und haben es Mannheim wirklich schwer gemacht, ihr Spiel zu entfalten in dieser Partie. Da muss man fairerweise sagen, ich habe danach auch gehört gehabt, dass Mannheim mit eigenen Spielen nicht zufrieden war. Mhm. Man muss aber auch ganz klar Credit geben nach Köln. Die haben ihr Spiel wirklich gut gemacht und haben das Spiel von Mannheim verstanden. Wirklich sehr gut in der neutralen Zone schon zu stören, weil Mannheimer Spiel ist nochmal ein Spiel, das sehr viel Geschwindigkeit hat, das sehr viel Power hat und das konnten die nicht so umsetzen und damit haben sie ein bisschen gehadert. Also da bin ich sehr gespannt, wenn Mannheim gegen München spielen wird und das ist am Freitag unter anderem der Fall. Also ich glaube, das ist für Mannheim ein wichtiger Step, weil da können sie nicht sagen, okay, da kommen wir mit 80% durch, sondern das sind beide Teams bei diesem Spiel wirklich gefordert bis oben hin und es ist ganz früh, also quasi was, wo man sagt, wir sind hundertprozentig dabei.
Das Spiel ja auch live bei Sport 1 dann. Du warst ja auch. Nee, habe ich mich vertan?
Nee, das ist ein Freitagsspiel.
Ach so, sorry. Da bin ich ein. Ich dachte, du redest. Ah nee, München-Berlin ist das Sonntagsspiel.
Richtig,
richtig. Richtig, da kommen wir gleich zu. Aber Mannheim würde ich vielleicht nur einhaken wollen, weil wir eben über die Youngster gesprochen haben. Basti, deine Einschätzung, auch da haben wir im ersten Podcast schon drüber gesprochen. Dann kommt man auf einmal natürlich dazu und stellt fest, wow, dieser Stützle hat direkt mal in seinem ersten Spiel da das Tor gemacht. Jetzt wollen wir auch nicht die Youngster zu hoch hängen, weil die sich, wie ich eben gesagt habe, auch entwickeln müssen.
Genau,
aber es geht gar nicht unbedingt um das Tor. Du hast noch eine andere Szene beobachtet, die auch ein Stück weit dafür spricht, was das für ein Spieler sein kann.
Rick hat es auch gesehen, Rick war live bei dem Spiel. Der Overtime hatte der eine Szene, wo er vom hinterm eigenen Tor sich den Puck holt, einen Kölner vorm eigenen Tor ausspielt, durchgeht.
Da hat er aber Glück gehabt, muss man jetzt sagen.
Da hat er fast die Scheibe verloren.
War fast zu mutig, ja.
Also. Aber...
Aber cool.
Da brauchst du ja auch erstmal Eier dazu. Das musst du ja auch dich erstmal trauen.
Grandes Cojones.
Das finde ich schon, das ist schon enorm, was der sich da mittlerweile zutraut. Und das finde ich auch cool. Das sollen die machen. Weil wie oft wird ein junger, guter Spieler falsch eingesetzt? Oder dann heißt, auch wenn er im Nachwuchs ein Scorer ist oder alles kann, plötzlich spielt er weil er halt in die DL hochkommt, heißt ja, der fängt halt mal in der vierten Reihe an, sich hochzuarbeiten. Ja, aber das ist nicht seine Position, das ist nicht sein Ding. Ja. Und dann geht so einer vielleicht auch komplett ein. Nee, aber wenn du die Jungs auf den richtigen Positionen noch einsetzt, die sie spielen können, dann kommt sowas raus. Und das, also das war schon eine Szene, die war schon beeindruckend, findest du nicht, Rick?
Ja, wie gesagt, ich sag bloß noch dazu, der war
ja,
auch
Glück dabei. Ja, da war Glück dabei, das brauchst du aber auch. Aber du musst dich erstmal trauen. Und das finde ich klasse.
Wir haben über die ersten Gewinner des ersten Wochenendes gesprochen. Was sind für euch vielleicht so die ersten kleinen Enttäuschungen, auch wenn es alles sehr, sehr früh ist, logischerweise in dieser Saison?
Naja, also ich glaube, Schwenningen hat schon ordentlich auf die Nuss gekriegt. Also 15 Gegentreffer, 10 im ersten Spiel gegen Ingolstadt, da haben sie mir echt leid getan.
Auch die Art und Weise, wie.
Aber dann 5 gleich nochmal im zweiten, das ist ein bitterer Start, ganz einfach. Und das sind wirklich brutale Zuordnungsfehler in der eigenen Zone gewesen. Also wo man sagt, puh, also ja.
Harte Sachen, du kannst Querpässe vors eigene Tor, direkt auf den Schläger vom Gegner. Also wirklich harte Sachen dabei.
Ja. Also es war im ersten Spiel haben sie mir dann irgendwann leid getan, weil es gibt so Spiele, wo es einfach nicht passt, da klappt dann nichts mehr, dann ist auch kein Selbstvertrauen da. Man nimmt sich für das erste Spiel, insbesondere daheim, vielleicht auch sehr, sehr viel vor. Mhm. Und dann geht das quasi schon nach 15 Sekunden in die Hose, wie es da auch der Fall war. Und dann geht es eigentlich so weiter und du kriegst nur Knüppel zwischen die Beine. Und dann hast du null Selbstvertrauen mehr und jeder läuft nur noch rum ohne Kopf. Aber die müssen irgendeinen Weg finden, da vor allem in der eigenen Zone viel, viel konzentrierter zu Werke zu gehen. Zumal sie auch wirklich, sie haben gute Spieler in diesen Reihen. Wenn man jetzt mal hinschaut, das ist das Absurde. Also jetzt tatsächlich momentan 0 Punkte, 7-15 Tore. 4 davon hat McQueen geschossen. Der hat momentan die meisten Tore in der ganzen Liga. Ja, und ist auch bei den Topscorern dabei mit 5. Also das ist jetzt nur einer, aber da sind ganz viele dabei, die wirklich Qualität haben, aber die darf nicht bloß nach vorne gehen letztendlich, wo die Spieler sich denken, ich möchte mit der Scheibe spielen, sondern das muss hinten anfangen. Also nur so kann Schwenningen mit dem Kader, der wirklich meiner Ansicht nach Qualität hat, auch als Team Erfolg haben.
Hat man jetzt auch schon nachgebessert, weil nochmal ein Verteidiger verletzt ist, inklusive Simon Danner. Jetzt kommt Kyle Sonnenberg nochmal zurück, der in den letzten Jahren schon da gespielt hat. Solider Defensivverteidiger, unauffällig, aber Panikattacke nach 2 Spielen?
Ja, ich glaube einfach, dass ich schon festgestellt habe, hoppala, vielleicht in der Verteidigung brauchen wir jetzt mal nochmal irgendwas da, wo man nachhelfen muss. Also ich meine, momentan Schwenningen, jetzt wollen wir da nicht lang rumschauen, dann muss man auch ein bisschen Zeit geben. Also 6 Spiele muss er immer erstmal anschauen. Ja. Es gilt genau das Gleiche für Düsseldorf. Düsseldorf hat zwar 0 Punkte, aber man muss auch sagen, im ersten Spiel, das haben wir gerade gehört von Thomas Popisch, haben sie 1-0 verloren gegen Bremerhaven und dann haben sie 3-2 gegen München gespielt. Das waren beides unheimlich enge Spiele. 3/4 des Kaders ist komplett neu in Düsseldorf. Das ist zwar für die letztendlich bitter, dass sie jetzt, nehmen sie es vielleicht noch gar nicht so wahr, aber später sind es vielleicht wichtige Punkte, die jetzt verloren gegangen sind. Alle Spiele, die du mit einem Torunterschied verlierst, das ist echt bitter, weil du immer das Gefühl hast, du bist nah dran, gehst aber dann als Verlierer aus dem Spiel raus. Es ist schwierig für eine Mannschaft, da wirklich das zu spüren und gleich einzuschätzen. Aber das ist auch was passieren kann. Wenn du 75% deiner Leistungsträger erneuern musst, und die dann reinholen musst zum ersten Spieltag, das dauert einfach. Und dementsprechend ist es jetzt nicht die große Überraschung, dass da auch mal ein Spiel mit einem oder zwei Spiele mit einem Torunterschied verloren gehen, so rum.
Ja, wobei sie natürlich vielleicht defensiv, wenn du das zusammenfassen würdest, guckst du nur auf die Ergebnisse, denkst ja gut, das war ja dann gar nicht so schlecht, ne? Wenn du dann auch nur, wie viel waren es dann, 4 Tore kassierst?
4-2.
Ja, 2-4 jetzt, aber selber nur 2 geschossen ist natürlich dann auch zum Auftakt, wo gerade, wie wir festgestellt haben, auch in vielen Spielen noch, wie hast du gesagt, Basti, der Slot häufig etwas verwaist war in vielen Bereichen, ist dann doch eher etwas wenig. Also da müssen sie, glaube ich, offensiv noch ein bisschen arbeiten in ihren Reihen, die Düsseldorfer. EG.
Ja, du hast Sonntag schon angesprochen. Sonntag auch ein Topspiel, München gegen Berlin.
Und ich habe ja gesagt, Berlin. Wir reisen noch nach Berlin mit diesem Podcast. Aber
hast du gesagt, ja.
Habe ich gesagt, ja.
Ich reise jetzt zur Kaffeemaschine. Mag jemand einen
Espresso? Wir können auch nach Berlin skaten.
Gern. Bist du auch ein Espresso? Du trinkst keinen Kaffee, oder?
Sehr schön. Doch, ich würde einen Espresso Macchiato trinken. Gerne natürlich mit Hafermilch oder, wenn es nicht anders geht, mit Sojamilch.
Dann mach ich
lieber Kaffee. Ich habe gar keine Milch. Ich habe keine Milch.
Dann nehme ich Pure.
Was ist das?
Ja, Pur.
Gott.
Das ist schlimm. Der war mal drüben in Nordamerika und hat relativ wenig Vokabeln behalten. Ob das an der generell etwas porösen Festplatte liegt oder einfach, weil er einfach Deutsch weitergeschwatzt hat oder Bayerisch und hat alle vollgelabert und keiner hat verstanden, was er eigentlich wollte.
Ja, aber die Festplatte ist natürlich jetzt auch schon in einem gewissen Alter angekommen und die letzten Updates weiß er nicht, ob er die noch alle mitgenommen hat.
Das trifft
vielleicht
aber
ist auch die Cloud voll, wer weiß.
Das stimmt, ja. Das trifft aber auf den kompletten Körper zu, finde ich. Also es geht ja von oben nach unten durch.
In einer Birnenförmigkeit.
Aber was er kann, er ist einfach ein guter Gastgeber. Ja, also im Gastrobereich. Da muss man wirklich sagen, das ist Haute Cuisine. Wird das noch was? Oder können wir schon mal Richtung Berlin wandern?
Willst du mitmachen, oder?
Er macht noch mit. Also,
vielen Dank.
Man muss in einem Podcast ja dann immer erklären, wie ich mir habe sagen lassen, was passiert. Also,
wieso? Was Rick die Leute Goldmann, erzählen oder was?
Genau, ging zur Kaffeemaschine
ja
und holte innerhalb von 3 Nanosekunden aus seinem komischen Gerät 2 Espresso raus.
Das ist eine Kaffeemaschine.
Serviert in einer. Ist doch kein Vollautomat da, oder?
Nein, natürlich nicht. Das ist eine richtige Kaffeemaschine.
Siebträger.
Da habe ich ich habe einen eigenen Röster, kannst du auch in meinem Röst-Podcast nachlesen.
Ja, wer ist das?
Das ist der Harti Wild, mit dem habe ich früher Eishockey gespielt, hat eine eigene Rösterei, hat mir eingestellt, hat mir jetzt aber einen anderen Kaffee geschickt. Und jetzt probieren wir den, der schmeckt total schokoladig.
Also das wie man Gute so ist, der Harti, der fliegt ja auch immer rüber und guckt sich seine Bauern, von denen er das bezieht, selber an und so, ne? Und checkt die Plantagen.
Das ist tatsächlich, der ist sehr nachhaltig, wie er arbeitet.
Ja,
auch, der schaut sich quasi wirklich an, wie die arbeiten und welche Bedingungen das die haben. Also jetzt,
ja,
den könnte man auch mal anrufen.
Ich finde jetzt,
aber rufe ich meinen
Kaffee-Podcast an. Ich habe mir neulich sogar die ganze Rösterei angeschaut.
Ja, und jetzt, wo wir schon hier die Werbung für Wildkaffee machen, finde ich, könnt ihr auch mal fett als Sponsor einsteigen. Unsere kleine Eishockey-Show, powered by Sport 1.
Ja, er versorgt uns ja schon mit.
Ja, aber probier mal den Espresso, ob der dann auch wirklich so schmeckt. Ich mag ja immer den Robusto. Also den, der so ein bisschen italienisch, also da wo du Gefühl hast, da hat der Italiener draußen das Moped stehen lassen, da stinkt es davon und er hat da 3 Zigarettenstummel reingeschmissen.
100% den Arabica. Mag ich.
Es tropft praktisch aus dem Auspuff direkt in die Tasse.
Ja, die mag ich und das ist so ein bisschen so, das ist sehr künstlerisch schon, das ist ein bisschen so schokoladig. Ja.
Ich sehe schon, der nächste Podcast steht bevor, bei Rick Goldmann, der ja ein fettes Portfolio hat.
Was war nochmal unser Thema eigentlich?
Eishockey.
Wollen wir nochmal drauf zurückkommen oder machen wir
das weiter? Ja, wir haben ja ein bisschen über Enttäuschung geredet. Dazu zählt sicherlich auch irgendwo Berlin, trotz dessen, dass sie jetzt nicht 0 Punkte angesammelt haben. Aber dieses letzte 0-5 gegen Bremerhaven war schon.
Ja, ich glaube, cool fanden sie es nicht.
Ja, cool haben sie es nicht gefunden. Das erste Spiel haben sie gewonnen daheim, 4-1.
Gegen Wolfsburg.
Ja, genau. Aber auch da ist es so. Ich glaube, ich meine, die Problematik bei Berlin, wenn ich, das habe ich auch schon mal gesagt gehabt, wenn ich auf den Kader schaue, ich glaube, da ist viel Gutes passiert. Auch die Mischung gefällt mir eigentlich wieder mehr, so wie die Berliner früher waren, wo sie gute Mischung hatten. Das Einzige, wo ich eine Fragezeichen habe, ist beim Torhüter gewesen. Also bei Darm grundsätzlich. Ist es der Mann, den man dann in Berlin braucht? Ist es der Mann, der Berlin ganz nach vorne bringen kann auf der Torhüterposition? Ich glaube, da hat man letztes Jahr mit dem Importspieler Epola eigentlich einen guten Torhüter gehabt, wo man jetzt einen anderen Weg gegangen ist.
Die Frage ist eigentlich, ist Berlin das neue Hamburg?
Irgendwie so, inwiefern?
Naja, insgesamt ist die sportliche Führung jetzt dieses Jahr genau die zuletzt bei den Hamburg Freezers aktiv war.
Das kommt sowieso dazu, ja. Aber ansonsten sind das nicht so viele Parallelen. Oder meinst du das jetzt? Siehst du noch mehrere?
Ja, in Hamburg waren eine Zeit lang auch, waren sehr viele Franco-Kanadier im Kader.
Ja.
Dann, ich sehe da schon ein paar Parallelen, so historisch.
Ja, ja.
Aber? Das war jetzt vorher in Berlin nie so der Fall auch.
Ja.
Wollen wir mal die Lage in Berlin checken?
Können wir.
Das können wir auch nochmal machen, indem wir kurz anrufen. Und zwar
passend zum Spiel am Sonntag.
Ja, aber ich kann sagen, München gegen Berlin, live bei Sport 1. Da können wir natürlich dann mal einen anrufen, der beide Vereine mittlerweile sehr gut kennt. Jetzt sollte es gleich bimmeln.
Nee, erst muss ich es hochziehen.
Ach so, jetzt bimmelt's. So, Florian Kettemer sollte antworten.
Ja.
Herr Kettemer, hier ist die Eishockey-Show, powered by Sport 1. Schönen guten Tag, hier sind die Sportfuzzis.
Hallo.
Schönen guten Tag,
Kette. Sorry, dass wir dich aufgeweckt haben. Das tut uns jetzt erstmal leid, auch wenn wir so einigermaßen verabredet waren zu dem Zeitpunkt.
Ja, kein Problem. Ich bin extra aufgestanden und noch kurz aufs Rad, damit ich jetzt sitze.
Sehr gut, mal den Puls kurz hochgeflasht. Sehr gut.
Genau.
Was machst du gerade?
Ja, ich habe eine Meditation gemacht und dann bin ich jetzt raus und fahre jetzt mit dem Fahrrad ein bisschen rum. Deshalb bin ich extra abgestiegen. In dem Moment habt ihr auch schon angerufen. Jetzt sitze ich hier in Berlin im Mauerpark und hin und wieder kommt die Sonne ein bisschen raus und ich kann. Ganz schön, bin ich gespannt, was mich jetzt hier so erwartet mit euch.
Jetzt hast du Meditation ja schon angesprochen, was viele Leute vielleicht nicht wissen. Wir haben uns da schon auch mal ein paar Mal darüber austauscht, wir zwei privat. Ich meditiere auch, aber das soll jetzt nicht sein. Das kommt dann in meinem Meditationspodcast noch. Du hast ja eigentlich mal die Idee gehabt, wie du von München weg bist, dass du möglicherweise das Eishockey bleiben lässt und wolltest eigentlich einen anderen Weg gehen. Magst du mal da ein bisschen was erzählen drüber?
bevor wir zum Sport hinkommen?
Ja, ich habe mit dem Thomas Herdlein, also das ist mein Schwager, das ist ein Body-Mind-Spezialist, also quasi ein Life-Coach. Und mit dem habe ich schon zu Beginn meiner Karriere angefangen eben zu arbeiten. Und das hat sich am Anfang eben halt in die mentale Richtung halt bewegt und war halt für mich zuerst mal nur aufs Eisige bezogen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das so mein ganzes Leben auch beeinflusst und ich halt mein ganzes Leben mich verbessern kann oder bewusster werde. Und ja, so bin ich da in diese Schiene oder in diesen Bereich so reingerutscht und das interessiert mich super. Also das ist erstmal so der Hauptteil, eben mich selber kennenzulernen, wie ich eigentlich funktioniere. Also was finde ich denn wirklich gut oder was finde ich nicht gut oder wo sind meine Unsicherheiten, meine Ängste und genau, und dass ich da auch später mal dann eben halt mal Leuten, Menschen helfen kann, so wie der Thomas mir jetzt hilft und wo ich dann jetzt speziell aufs Eisige bezogen halt immer wieder merken kann, wie sehr mir das hilft, wo das ja doch sehr viel auch mental ist, wo man sich ja ständig Gedanken macht, wenn es eben nicht mal läuft oder wenn es gut läuft und wird ja auf dem Level, wird ja eben viel im Kopf entschieden und genau, und da schnupper ich eben jetzt rein und da war auch mein Plan halt, da einen neuen Berufsweg einzuschlagen.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über sportlich reden in Berlin. Kette, wie jetzt habt ihr ein Wochenende gehabt, einmal gewonnen, das erste Spiel daheim, dann 5-0 verloren. Wie zufrieden bist du insgesamt oder wie zufrieden ist man in Berlin momentan?
Ja klar, das war jetzt erstmal schon ein kleiner Dämpfer. Das 5-0, vor allem nach dem 4-1-Sieg, war man eigentlich guter Dinge und haben das Spiel aber auch gut analysiert und konnten auch sehen, dass es eben einfach Kleinigkeiten waren, die dann natürlich eiskalt bestraft wurden. Aber wir haben nur 18 Schüsse auf unser Tor bekommen. Von dem her sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Und ja, es ist jetzt eben Anfang der Saison und es ist jetzt gut, dass wir da diese Sachen sehen. Und ja, vielleicht war das auch einfach wichtig und sind jetzt heiß auf das Spiel am Freitag gegen Köln.
Kette, wenn du sagst, da relativ wenig Schüsse aufs eigene Tor bekommen, so insgesamt ja neue Ausrichtung, neues Coaching gespannt, irgendwie, man hat das Gefühl, sehr viel neu in Berlin. Liegt es auch an der Ausrichtung vom neuen Coaching-Staff, wie ihr spielt? Spielt ihr irgendwie komplett anders als letztes Jahr?
Ja, wir spielen aggressiver nach vorne und wo natürlich halt dann alles passen muss und wenn dann halt eine Kleinigkeit halt eben nicht passt, dann fällt es halt alles mehr oder weniger auseinander und ja, das darf halt eben nicht passieren und es ist uns da halt eben ein paar Mal passiert und wurde dann halt eben auch gleich bestraft und von dem her gibt es halt noch einiges auch zu tun. Es ist eben einfach ein Prozess über diese ganze Saison, dass wir da reinkommen, weil es halt eben ein ganz neues System ist und ja, das immer eben dran
wird. Du bist ja ein erfahrener Spieler. Wenn du das so schilderst, ist es vielleicht auch für dich die Saison, die mit so am schwierigsten zu prognostizieren ist?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also, ich meine, es ist eine neue Saison. Jede Saison ist anders. Eigentlich, ja, wir Spieler wissen, was von uns verlangt wird. Die Trainer haben uns eigentlich super eingestellt. Und von dem her, wenn wir die Dinge auch so umsetzen, wie sie die Trainer eben verlangen, dann sollte es kein Problem sein, dass wir erfolgreich sind.
Jetzt hast du ja gerade angesprochen, es geht ein bisschen offensiver, ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen aggressiver hast du es angesprochen, vom Spielsystem her, auch was der Trainer verlangt. Ist das ein bisschen was sich vielleicht auch an deine Münchner Zeit, wo du Meister worden bist, ein paar Mal hintereinander erinnert? Da habt ihr auch aggressiv gespielt und letztendlich musste man sich hundertprozentig ins System von Don Jackson einordnen, damit eben auch diese Meisterschaften dann erfolgen.
Ja, genau, ähnlich. Also ich habe mich dann auch sehr gefreut, als ich das gesehen habe oder als der Trainer uns eben das System gezeigt hat, dass es uns viel Freiheiten gibt, aber halt auch in diesen Freiheiten einfach diese Disziplin zu haben, dann halt zu wissen, nicht zu weit zu gehen und dann in den Grenzen zu bleiben, aber in diesen Grenzen halt Vollgas geben zu können. Und das ist auf jeden Fall, was mir liegt, ja.
Wie beobachtest du deinen alten Verein, München?
Sonntag triffst du ja wieder alle.
Gibt ja ein Get-Together.
Zur Wiesenzeit im Übrigen.
Ja, ich freue mich, ja. Ich freue mich, das passt ja perfekt.
Bleibst doch, direkt da, oder?
Dass das Wiesen-Playmate auch ordentlich ist. Genau, klar, ich habe da noch einige Jungs, die ich gut kenne und da verfolge ich auch. Letztes Jahr habe ich sie immer verfolgt. Von dem her ist es auch immer nach unseren Spielen, finde ich das ja super, dass es sofort immer gleich Highlights gibt und schaue ich mir unsere Highlights an und da freue ich mich natürlich auch immer auf die Münchner Highlights und was die Münchner angestellt haben.
Ja, da hast du wahrscheinlich gesehen, dass da Justin Schütz, den glaube ich, kennst du noch, oder? Von deiner Zeit?
Der Junge.
Ja.
Ja, ich kenne die aus der Akademie in Salzburg, waren die auch hin und wieder und da habe ich die Jungen auch mal kennengelernt. Und da ist natürlich eine riesen Sache, dass jetzt vor allem die Jungen da so viel Eiszeit bekommen und auch so einschlagen und gut spielen.
Jetzt habt ihr ja auch einen sehr jungen Spieler mit Lukas Reichel. Wie würdest du da den beschreiben? Der ist 17 Jahre alt, hat jetzt mit Maxime Lapierre gespielt. Welches Potenzial hat er?
Ja, ist ein Riesentalent. Also wenn ich mich mit ihm vergleiche, wenn ich denke, wie ich mit 17 war, das ist einfach eine andere Welt. Und er ist eigentlich so vom Körperlichen auch noch sehr, sehr jung. Also ich denke, der wird auch noch einen Riesenschub machen und dann noch besser werden. Aber das Potenzial, was er schon hat und was er auch immer wieder auf dem Eis zeigt, auch im Training, wie er sich bewegt, das ist schon sehr faszinierend. Und es ist auch immer schön, ihm zuzuschauen. Also wenn er dann auch im Spiel hat, auch eine super Vorbereitung gespielt. Und das macht einfach Lust auf mehr. Und man kann richtig sehen, wie er sich also täglich, wöchentlich verbessert. Und er kriegt auch vom Trainer super viel Vertrauen, darf auch Überzahl spielen. Und er ist ein super, super Kerl und ist eine super Sache, dass er bei uns im Team ist, die Chance da bekommt.
Ja, ihr habt ja nicht nur ihn, auch Sebastian Streu und Fabian Dietz, also auch in Berlin.
Genau.
Werden da jetzt viele junge Spieler wieder eingebaut? Ist das insgesamt auch für die Mannschaft, merkt man das als erfahrener Spieler, dass da vielleicht auch von der Qualität her ganz anderer Druck von unten kommt? Also qualitativ höherer Druck, als es vielleicht von ein paar Jahren war?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist es halt eine super Sache, dass es so viele junge, gute deutsche Spieler gibt und die dann jetzt auch diese Chance bekommen, zu spielen, wo das ja sonst in Deutschland immer schnell war. Wenn es vielleicht ein, zwei Spiele nicht geklappt hat, dann waren es die Jungen, die Ersten waren, die raus waren. Und jetzt gibt es ja durch die Regel, dass sie einfach spielen müssen und das ist auf jeden Fall eine gute Sache und zeigt auch, denke ich, dass Deutschland da einen richtigen Weg geht. Und klar, ist auch gut zu sehen, wie die Jungs, also die jungen Spieler, wir haben ja noch mehrere, die dann von Weißwasser auch hochdrücken. Da ist dann auch ein gesunder Konkurrenzkampf und der spornt auf jeden Fall an.
Vielleicht noch eins, Kette. Du warst ja eigentlich in deiner Karriere nicht jetzt unbedingt immer der offensivste Spieler, aber letztes Jahr bist du durchaus richtig in offensiv in Erscheinung getreten. 10 Tore, 10 Assists jetzt auch in 2 Spielen, gleich wieder ein Assist. Hat sich da ein bisschen was geändert in deiner Spielweise?
Ja, das war auch ein Thema, was ich eben mit dem Thomas bearbeitet habe. Das war immer noch so offen, weil ich eigentlich als im Nachwuchs war ich eigentlich offensiv und habe auch immer wieder Tore geschossen. Und dann war ich aber halt jetzt auf meinen Stationen in speziell Mannheim und München, habe ich einfach diese Rolle bekommen, defensiv zu spielen. Also speziell auch in München, wo der Don Jackson mich immer in dieser Position wollte und wo er gesagt hat, dass ich einfach da wichtig fürs Team bin und er mich so haben will. Und es hat sich ja letztendlich auch ausgezahlt mit den Meisterschaften. Und ist natürlich aber jetzt auch für mich eine super Sache, mich da jetzt nochmal ganz neu zu entdecken und dem Team so helfen zu können. Und es fühlt sich geil an, Tore zu schießen, ganz klar.
Du kannst ja dann im Spiel deinen alten Buben, deine Offensivpower auch nochmal zeigen. Ganz kurz zum Schluss, mit wem schreibst du dir da vor im Spiel? So WhatsApp-mäßig, wer wird da angetickert und wer kriegt vielleicht ein bisschen Trash-Talk vorneweg?
Bis jetzt niemand. Also
was? Ich bin,
ja.
Die haben seine Nummer gelöscht.
Gibt es keine Wette oder irgendwas, weißt du, mit den alten Jungs?
Ja, bis jetzt nicht. Also ich bin hin und wieder mit Yannick Seidenberg in Kontakt, aber der ist ja noch verletzt. Und von dem her ist es noch sehr ruhig.
Musst du eigentlich danach heim oder bleibt ihr noch kurz auf der Wiesn oder darfst du das nicht sagen?
Okay, Antwort gegeben.
Ich denke, ich werde heimfahren. Und ich habe das ja die letzten Jahre so oft mitgemacht. Und es ist auch gefährlich. Man trifft ja auch dann immer die gleichen Kandidaten auf der Wiesn. Und wenn man dann einen Herr Goldmann auf der Wiesn trifft, dann kann es auch
so, mal. So, jetzt musst du schon raus aus dem Podcast.
Und es ist ja auch nicht. Und in Berlin gibt es ja auch ein Oktoberfest mittlerweile.
Es ist ja so schade, dass du jetzt keine Zeit mehr hast, Kette, aber. Na gut.
Genau.
Dann lieben Dank für das Gespräch, Kette. Alles Gute, viel Spaß.
War es schon, oder?
Ja, es war schon.
Ja, okay.
Ja. Ja, wolltest du noch was loswerden, oder?
Ja, du kannst aber Rick auch noch ein paar Sachen erzählen. Also, Sage und ich hätten noch Zeit.
Stimmt.
Hast du denn wirklich noch was, was du uns gerne erzählen
möchtest? Bist du am Montag auf der Wiesn, Rick?
Ich bin am Montag auf der Wiesn, ja. Aber jetzt, wenn der Kette nicht kommt, dann überlege ich es mir nochmal.
Nee, ich werde wahrscheinlich nicht da sein. Also, wenn es kein offizielles Team-Event ist, dann werde ich nicht da sein.
Gut.
Dann lass sonst das ist alles, ja, das ist eigentlich alles von meiner Seite gesagt, wenn ihr noch was wissen wollt.
Dann ruf mal.
Ich freue mich, wenn ich euch wieder so treffe. Und
dann fragen wir nochmal nach.
Freuen wir uns auch.
Und wenn wir noch eine Frage haben, rufen wir in 10 Minuten nochmal an.
Ich bin ja hier noch unterwegs. Und
ja.
Meldet euch einfach.
Und nicht auf dem Fahrrad telefonieren.
Ja, ich habe ja Ohrstöpsel drin. Also
Profi. Stark.
Gut.
Okay.
Kette, alles klar, Dank. Kette, lieben Dank. Mach's also, gut.
Macht es gut.
Viel Spaß.
Danke. Ciao.
Ich habe immer wieder nett, eine Kette zu hören.
Den hatten wir noch unter unseren Fittichen, mein Freund.
So würde ich das nicht bezeichnen.
Kette weiß, und dass der dann noch so eine Karriere gemacht hat, finde ich erstaunlich.
Ja, erst hatte er mich
das und ist, dann... Das spricht für den Spieler.
Er hatte und erst für den mich Typen. Und dann Rick.
Ja, und das hintereinander weg ist eigentlich...
Aber man merkt schon, dass er ein bisschen einen Hau hat. Jetzt deshalb. Nee. Spaß beiseite.
So sieht's aus.
Ja gut, da haben wir ja
viel eingeordnet schon.
Ja, von der DL würde ich auf jeden Fall sagen. Gibt es sonst noch irgendwas, was Interessantes?
Wolltest du noch international werden hier in diesem Podcast, nachdem du eben mal, noch nicht mal ein englisches Wort verstanden hast?
Wir haben vorher mal kurz geschaut, in der KHL und in der EBL gibt es tatsächlich zwei Spieler, die man aus der deutschen Eishockey-Liga kennt, die momentan in der Scorerliste sehr weit oben sind.
Brooks Masek zum Beispiel bei Jekaterinenburg.
So ist es. Top 5 Scorer momentan.
Ja, in der KHL.
Und Topscorer momentan in der Erste Bank Eishockey-Liga in Österreich
ist Chad Kolorik.
So ist es.
Meisterspieler der Adler Mannheim. Ich hätte noch eine gute russische Geschichte übrigens.
Oh ja,
die ist gut.
Jetzt haben wir letztens darüber gesprochen. Die musst du nochmal raushauen. Die ist echt gut.
Oder kommt die dann im Russisch-Podcast
noch? Die kannst ja nur du.
Komm auch. In unserem KHL-Podcast. No. In der zweiten Liga in Russland werden auch mal die besten Spieler von dem Club geehrt. Und das war es.
Ja, erzähl.
Wisst ihr, das soll man nicht erzählen.
Doch, klar, erzähl.
Könnt ihr einordnen. Und in der Stadt, in der die Kalaschnikow hergestellt wird, hat man sich jetzt entschieden, dem besten Spieler nach jedem Spiel in der zweiten Liga eine Kalaschnikow, also eine AK-47, zu überreichen.
Alter Schwede oder alter Russe.
Auch das ist, glaube ich, russisches Eishockey.
Ja.
Also ich lasse jetzt mal bewusst der Einordnung da weg.
Da brauchen wir keine Einordnung.
Nee, aber
Ich
habe das auch gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es so verstanden habe oder ob das intern von tatsächlich, ich glaube nicht, dass das jetzt mal neu ist. Also ich glaube, dass das intern sowas ist, wie andere so einen Feuerwehrhelm kriegen, dass der das als Spieler bekommt. So habe ich verstanden. Aber es kann natürlich auch so sein, wie es das du sagst, dann ist es noch irrer, diese Geschichte. Die ist so und so irre.
So und so schon, ja.
Ja, ja, allein, dass sich mit so einem Ding fotografieren lässt.
Ja.
Also wenn du es mannschaftsintern vielleicht so als Gag machst und keiner kriegt das mit, dann ist das ja vielleicht, okay, komischer Humor, nicht mein Humor, aber jedem das
seine. Aber hast du denn einen Humor?
Der eine sagt so, der andere so. Also du verstehst ihn grundsätzlich nicht.
Du bist ein Rheinländer.
Richtig.
Du musst ja
eigentlich irgendwie... Danke, dass du das nochmal hier im Podcast erläutert hast.
Musst du das eigentlich irgendwie, musst du ja was haben.
Was?
Was Lustiges.
Ein Schatten, ach so. Ja, ist richtig.
Er hat einen Hund.
Einen griechischen Hund.
Wie wir wissen.
Wie geht's dem eigentlich?
Das ist
jetzt schon humorisch.
So stumpf eigentlich. Ist dann auch der Bayer, ne? Sorry, das muss ich jetzt mal sagen. Da bestätigt er wieder das Klischee. Ich muss ja Humor haben, weil ich aus dem Rheinland komme, weil er sofort denkt, der Karnevalist. Und das Einzige, was sie dann damit verpacken, ist Karneval. Das ist so, als wenn ich sage, ganz München besteht nur aus dem Oktoberfest.
Und tut's aus, jetzt auch
und aus ab Tracht.
Sonntag ist es so,
mein Freund. Samstag.
Und da habe ich
schon. Samstag.
Ja, 21.
Da habe ich jetzt, für uns selbst habe ich da jetzt eine Idee. Nachdem du auch eine Idee gehabt hast, Basti, dann bist nur noch du dran mit der Idee eigentlich.
Sascha. Da kommt nichts mehr, da kannst du noch vier Stunden
Ich habe die Idee, dass wir den nächsten Podcast auf der Wiesn aufnehmen.
Oh.
Geht das technisch? Wenn das geht, sofort.
Das ist tatsächlich wahrscheinlich technisch anspruchsvoll, wobei das hier für uns technisch anspruchsvoll ist in den Studios.
Wir müssen ja unser komplettes Studio Goldmann-Studio rüber verfrachten.
Nee, es sind aber da viele
Momente. Stromanschluss.
Nee, es sind da nicht nur, ist nicht nur Bayern 3 oder der Bayerische Rundfunk, wie es richtigerweise heißt, da, sondern es sind auch sehr viele Radiostationen da. Und da könnten wir natürlich mit der einen oder anderen Radiostation, die senden ja nicht 24 Stunden von da, mal fragen, ob wir uns da nicht reinsetzen und da drin unseren Podcast machen.
Weißt du, was ich nochmal da
Mast trinken darf dabei.
Das ist eine gute Idee. Du wirst sicherlich deine Kontakte spielen lassen und das ermöglichen, wie so vieles schon zuvor.
Wann machen wir das nächste Woche gleich?
Jetzt hat er seinen Humor doch noch bewiesen.
Nächste Woche? Ich laufe heiß.
Ja, es geht nur nächste Woche. Weil am Dienstag, die Woche drauf, ist ja schon das erste Mal englische Woche.
Oh, stimmt.
Ja. Es geht Schlag auf Schlag hier.
Aber den müsste man dann fast auch noch streamen, also auch bildlich, weil das ist ja...
Das weiß ich allerdings nicht, ob das nötig ist und ob das gut ist.
Und dann kommt, also ein Podcast.
Wir müssen den Podcast dann auch wahrscheinlich schon eher zur Mittagszeit machen, würde ich vorschlagen. Das ist nicht so laut und vor allem, wenn du da zeitlang sitzt, dann ist es halt auch schwierig dann mit
und sicherer, der Aussprache. Wollte ich gerade sagen, sicherer, dass wir noch einigermaßen gerade
aussprechen. Ändert sich bei dir da was?
Die Grammatik wird besser, aber die Aussprache wird schlechter, das muss man schon zugeben.
Gut. Ich habe ja festgestellt, bei mir wird es schwieriger, wenn keine Kamera auf mich gerichtet ist. Ja.
Zu sprechen?
Ja, ja. Ich finde das total ungewohnt.
Das hast du auch exklusiv.
Wie so viel ist deiner Ansicht, das ist sehr exklusive Ansicht.
Siehst du, und sobald du nicht Mainstream bist, bist du, glaube ich, auf der richtigen Fährte.
Sehr gut.
Auch nochmal festhalten.
Das finde ich super.
Schatz, ja, genau. Jetzt nochmal der Hinweis, kriege ich hier von Rick Goldmann gerade den Zettel vorgelegt, weil er ist der Mann, man nennt ihn auch in der Fachsprache des Fernsehens, wobei wir jetzt nicht beim Fernsehen sind, aber da würde man Leiter der Sendung sagen, sagt man beim Podcast ja dann auch.
Ja.
Podcaster der Sendung.
Leiter des Podcasts zu hören, heißt es. Steht doch hier auch vor mir.
Ist das eine Auszeichnung oder ein Pokal, der jetzt übergeben wird?
Also wer jetzt noch dran ist, ist selber schuld und der darf gerne abonnieren. Teilt uns auch gerne mit unserer kleinen Eishockeyshow hier, powered by Sport 1. Ihr dürft auch gerne bewerten übrigens.
Ja.
Dürft auch gerne loben. Nur nicht gerne. Rick Goldmann, ansonsten dürft ihr auch kritisieren.
Ja. Nur Rick Goldmann.
Auch nur Rick Goldmann.
Ich kann die Kritik ab, mein Freund.
Ja. Fels in der Brandung.
Gott. Jetzt wird es Zeit, dass aus wird.
Genau.
Vertraglich müssen wir die 60 Minuten füllen. Also wir haben noch 1,30, aber wir können die
Musik
auch laufen lassen, noch 1,30.
Und wer sonst noch Bock hat, genau. Also wie gesagt, ihr findet das Ganze auch, übrigens auch Ausschnitte von diesen Interviews auf sport1.de. Da sport1-podcast.de ist auch dann die offizielle Adresse auch zu diesem Hörstück. So, haben wir da alles gesagt, oder? Oder natürlich auf allen Plattformen, Leute. Die gibt es ja auch noch, wo man das so hört.
So ist es.
Dementsprechend.
Für diese Woche sind wir durch.
Danke, Jungs. Und danke an euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen.
Danke dir, Sesh.
Wir danken dir.
Ich danke dir.
Durch die Sendung
führen. Servus. Macht's gut. Ciao. Bis nächste Woche.